So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir zu dir kommen können, dass wir mit dir reden können, dass du der lebendige Gott bist, der uns angenommen hat und der uns auch heute Konzentration geben möge, dass wir dein Wort verstehen und es auch wirken lassen in uns. Amen. Erst im Himmel werden wir, die wiedergeborenen Christen, erkennen, wie viel Segen auf persönlicher Ebene und wie viel Segen wir auch weitergeben konnten, mangelt, weil wir nicht oft genug zum Thron der Gnade gekommen sind und den Herrn um Hilfe gebeten haben. Ganz anders war eben auch der Glaube des Paulus geprägt und diese Reihe von Abraham, Entschuldigung, in dieser Reihe über Abraham sollte eigentlich deutlich werden, dass sein Glaube eben darin bestand, dass er an den Verheißungen Gottes festhielt und dass er gehorchte, dass er Gott gehorchte. Ihm wurde ganz am Anfang gesagt, du sollst gesegnet sein und du sollst ein Segen sein. Und das ist die Zusammenfassung des Glaubens des Abrahams. Und diesen Glauben hat Gott ihn als Gerechtigkeit angerechnet. Trotz aller dieser Sünden, die wir auch schon gesehen haben, die Schrift berichtet und auch den Sünden, die die Schrift nicht berichtet. Letztes Mal war das Thema: Gottes Gnade ist größer, ist überströmender. Und in einem Ehekonflikt zwischen Abraham und Sarai und dem Beziehungsstresskonflikt, den die Sarai mit der Hagar hatte, wurde die Gnade Gottes auch deutlich. Das war im 16. Kapitel. Und im 17. Kapitel hat dann Gott, der Allmächtige, der sich als El Shaddai offenbart hat, hat in Gnade mit Abraham gehandelt und seinen Bund mit Abraham bekräftigt in drei Dingen. Nämlich einmal, dass er seinen Namen geändert hat von Abraham in Abraham, von Vater in Vater einer Menge. Und er hat als zweites ein Bundeszeichen gegeben, nämlich die Beschneidung der Vorhaut. Und als drittes hat er Abraham seine Verantwortung aufgezeigt, den Abraham in dem Bund hatte, den Gott geschlossen hat. Er hat nämlich gesagt, wandle vor mir und sei untadelig. In der letzten Predigt gab es dann auch Hausaufgaben. Eine hat der Robert aufgegeben. Das war, dass ihr ein Blatt Papier vollschreiben solltet mit all dem, wofür ihr dankbar sein könntet. Also eine Dankesliste erstellen. Ich will jetzt nicht fragen, wie voll die ist, aber will euch Mut machen dazu, wenn ihr es nicht gemacht habt, es nachzuholen. Es gibt auch Hilfsmittel, zum Beispiel so einen Dankesblock, wo man nicht nur eine Seite vollschreiben kann, sondern das sind, glaube ich, 30 Blätter. Vielleicht schafft es jemand. Oder ein Dankestagebuch. Das hat auch so ungefähr 30 Seiten, wo man jeden Abend vielleicht sich überlegen kann, für was kann ich heute Abend dem Herrn danken. Diese Hausaufgaben, das sind eure Verantwortung. Den Vers, den ich euch aufgegeben habe, Hebräer 4,16 ist das nächste. Und das sind alles kinderleichte Aufgaben. Schon die Kinder in der Sonntagsschule lernen Verse. Das sehr zum Segen auch für diese Kinder dann später auch werden kann oder schon auch als Kind. Das ist nicht kindisch. Das ist ein Wort Gottes, das er sagt. Er sagt nämlich im Psalm 119, Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Heute geht es im vierten und letzten Teil über Abraham, ganz kurz die zwei Kapitel 18 und 21 und dann das Hauptkapitel 22 ein bisschen ausführlicher. In Kapitel 18 sehen wir, dass Abraham Besuch bekommt von dem Herrn Jesus Christus persönlich, denn in dem ersten Versen lesen wir 1. Mose 18. Und der Herr erschien ihm bei dem Terebinthen Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Also, dass der eine der Herr Jesus war, wissen wir, weil der Herr immer im Alten Testament, wenn er erscheint, als Jesus Christus erscheint, die anderen zwei Männer, wissen wir nicht, wer das war. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Hier sehen wir, dass der Herr Jesus dann später eine neue Verheißung, eine ganz aktuelle Verheißung bringt, nämlich, dass in einem Jahr Sarah einen Sohn gebären sollte. Aber in diesem Kapitel stechen drei Merkmale Abrahams heraus. Und das erste ist das, dass Abraham dem Herrn diente, indem er Gastfreundschaft ihm erwiesen hat. Und er hat ihm nicht nur ein bisschen Brot, wie wir gelesen haben, gebracht, sondern wenn wir da weiterlesen, diese Verse, er hat da richtig toll aufgetischt, ein gemästetes Kalb. Und es war nicht nur das, dass er den drei Männern Essen gebracht hat, sondern es war eine einladende Haltung, die Abraham hat. Und das ist es ja auch, was im Neuen Testament uns immer wieder auch vor Augen geführt wird, dass wir das haben sollten, gastfrei zu sein, eine einladende Haltung zu haben. Zweitens diente er seiner Familie, voran natürlich seiner Ehefrau, und dann seinem Kind, dem Isaak, auf dem ja diese Verheißung lag. Und vorher hatte er auch den Ismael, den ersten Sohn, auch schon sehr lieb gehabt, berichtet uns die Bibel. Und seinem ganzen Haus, und das sehen wir später dann auch nochmal, wie er seinen Knechten ein Zeugnis war und gedient hat. Dazu möchte ich aus dem nächsten Verse nur einen Vers herausstellen, aber ich lese schon ab Vers 17, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will, Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen an ihm gesegnet werden. Und was war dafür notwendig, dass das eintreten soll? Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und natürlich auch mit seiner Frau zusammen und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Dass der Glaube auch weitergegeben wird. Und das sehen wir im Neuen Testament auch, dass das natürlich unsere erste Verantwortung als Männer ist, dass wir unsere Frauen und unseren Kindern dienen und sie führen in den Glauben hinein. Ob sie sich dann auch entscheiden, den Weg zu gehen, das ist ihre Verantwortung. Aber unsere als Männer gilt, ihnen zu dienen. Und das Dritte, was wir hierin bei Abraham sehen, ist, dass er der Welt diente. Er tat Fürbitte für Sodom. Zwar um des Lots willen, aber immerhin hätten auch andere gerettet werden können, wenn Gott die Gerechten, 5 Gerechte, glaube ich, waren es, gefunden hätte in Sodom, dann hätte er diese Stadt nicht zerstört. Und er wurde der Freund Gottes genannt. Und zwar im Neuen Testament in Jakobus, Kapitel 2. Und im Alten Bund noch an 2 anderen Stellen. Der Freund Gottes. Und wir werden Freunde des Herrn Jesus Christus genannt. In Johannes 15, Vers 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und im Gegensatz dazu sehen wir hier jetzt im Alten Bund in Kapitel 19 den geistlichen und moralischen Niedergang und das Zugrundegehen des Lots, des fleischlichen Lots mit seinen 2 Töchtern, die Vernichtung Sodom und Gomorras und den physischen Tod seiner Frau, die zur Salzsäule erstarrte. Wir wissen nicht, ob sie gerettet war, darüber wird uns im Wort nichts berichtet. In Kapitel 20 sehen wir dann einen Rückfall Abrahams. Er wiederholte die Sünde, die er in Ägypten schon getan hatte, dass er sich schützen wollte und deshalb seine Frau als Schwester ausgab. Diesmal bei den Philistern. Und ein Rückfall kann zur Bewährung dienen, kann eine Anfechtung sein, die Gott in seiner Gnade zur Bewährung auch dienen lässt. Die kann aber auch zum Ruin, zum Absturz führen. Das weiß ich aus meiner Tätigkeit damals in der Klinik als Suchthelfer. Durch Gottes Gnade ist Abraham dann wieder umgekehrt und es diente ihm zu dem, dass er in dem Plan Gottes in Glauben vorwärts ging und an den Verheißungen Gottes festhielt. In Kapitel 21 sehen wir dann als erstes die Geburt des Isaak. Und da lesen wir auch 3 Verse, die Verse 6 bis 8. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. Danach eine Handlung Gottes, die auf den ersten Blick vielleicht ungerecht erscheint oder die, wo wir oft auch Fragen haben. Nämlich, Gott schafft Klarheit in den Versen 9 bis 20 und überschrieben ist dieser Abschnitt bei mir in der Bibel mit die Austreibung Hagars und Ismaels. Klarheit und Trennung und Absonderung, das ist das, was Gott will. Und er will nicht Vermischung und Heuchelei. Und das gilt auch heute in der Ehe, in der Familie und in der Gemeinde. Er will nicht diesen Sauerteig des Zeitgeistes, dass er in das, was ihm heilig ist, eindringt. Den Zeitgeist sehen wir aber mächtig und gewaltig nagen, auch in unseren Beziehungen und in Ehe, Familie und Gemeinde. Er möge da Gnade schenken, dass wir aufrecht sind und glauben, dass er uns hilft, den geraden Weg zu gehen. Zurück zu Hagar und Ismael. Auch hier zeigt Gott seine Gnade, wenn er Klarheit schafft, dass er aber auch für den, den er wegschickt, absondert, dass er auch für den sorgt. Wir lesen da auch nur ein paar Verse. 9. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Als die Geschichte mit der Hagar war, da war die Sarah auf dem Holzweg, aber jetzt hatte sie recht. Jetzt hat sie erkannt, um was es dem Herrn ging. Und Abraham hat in dieser Situation gezweifelt. Denn in Vers 11 sehen wir, dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen, während er vorher bei dem Wort der Sarai zustimmte, vielleicht weil er versucht wurde, aus seinen Begierden heraus auch zu leben. Missfiel ihm hier das, was Sarah sagte. Und damit nicht noch ein größerer Ehekonflikt auftaucht an dieser Stelle, griff Gott ein. Das ist Gnade. In Vers 12 lesen wir, aber Gott sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Wir betrachten diese Dinge aus dem Kapitel 18 und dem Kapitel 21 so ausführlich, weil er eine Hilfestellung gibt für das, was jetzt im Kapitel 22 passiert. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir eine Pause von 1 bis 2 Minuten. Wir machen die Fenster nochmal auf und stehen auf, weil ich möchte mit euch dann beten. Und wir können uns auch regeln, wer das will, damit er Frischluft bekommt und dass wir uns weiterhin konzentrieren auf das 22. Kapitel. Lieber Vater im Himmel, du bist der allmächtige Gott El Shaddai. Und du bist der lebendige Gott und wir dürfen Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte deinen Namen, einen heiligen Namen loben und dir danken für alle Gnade, die wir bisher auch erlebt haben, dass wir nicht gar aus sind, auch in dieser Prüfungszeit jetzt mit Corona, und dass wir erleben dürfen, du bist auf dem Plan und du möchtest uns weiterbringen. Du möchtest uns segnen, dass wir auch ein Segen sind. Danke für deinen Sohn, für deine Liebe, die du uns gezeigt hast in Jesus Christus, dass du ein Gott der Liebe bist und dass wir lieben können, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass wir Luft zum Atmen haben, dass du uns dein Leben gegeben hast, Herr Jesus Christus, dass wir in dir leben und dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und wir deine Jünger sein können und dir nachfolgen. Danke, dass du uns den heutigen Sonntag gibst, um uns zu versammeln, um dein Wort und um dich wirken zu lassen in unserem Leben, Gemeinschaft zu haben untereinander, Herr, und dein Gesetz, Herr Jesus Christus, zu erfüllen, dass wir einander anspornen zur Liebe. Danke, dass du uns jetzt auch für dieses 22. Kapitel Konzentration geben möchtest und helfen möchtest, zu verstehen, was das auch für uns heute, 3000 Jahre später, bedeutet. Amen. Das Kapitel 22 ist eine der bewegendsten Geschichten in der Bibel. Roland hat einmal das Thema dieses Kapitels genannt, die reife Prüfung des Glaubens Abrahams. Das trifft es ziemlich gut. Ich lese die ersten 8 Verse. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria. Und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am 3. Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. und sie gingen beide miteinander. Vers 6 und 8 heißt es, und sie gingen beide miteinander. Wenn da etwas Wichtiges zu besprechen gewesen wäre, hätte uns das Wort das gesagt. Und dieser Weg war nicht kurz. Sie gingen beide miteinander. Was ging da in Abraham vor? Abraham, der Vater von Isaak, der ihm ein Festmahl bereitet hat, nachdem er entwöhnt war. Und Abraham, der die Verheißung hatte, dass er ein Vater einer Menge werden sollte. Was waren da für Gefühle und was für Gedanken da bei diesem Mann, bei dem Freund Gottes? Und dann kommt Isaak mit einer Frage dazwischen. Papa, wo ist das Brandopfer? Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Ein kleiner Einblick gibt uns der Hebräerbrief, was hier in Abraham abging. Hebräer Kapitel 11, 17 bis 19. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar. Die Bibel sagt uns, dass es geschehen ist, zumindest in Gedanken. Als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt. Als ein Gleichnis, das vorschattet auf das, was einmal passieren sollte auf dem Berg Golgatha. Er zählte darauf, er rechnete damit, durch Glauben, er glaubte. Und das war keine Theorie. In Gedanken brachte er seinen Sohn als Opfer dar. Und da wirft sich die andere Frage, eine Zwischenfrage von mir auf. Was ging in Gott vor, als er seinen Sohn ans Kreuz schickte? Und darauf gibt es eine Antwort. Das erkennen wir im neuen Bund. Er liebte. Unvorstellbar. Er hat mich und dich und sogar die ganze Welt. Und wenn du mal die Nachrichten anguckst und was in dieser Welt gerade abläuft, was da an Schuld und Sünde abläuft, unvorstellbar. Diese Welt hat er so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Er hat mich und dich gesehen, als sein Sohn starb, obwohl wir noch gar nicht auf der Welt waren. Ich habe vor 46 Jahren seine Liebe zu mir erkennen dürfen und geglaubt und habe den Herrn Jesus Christus als meinen Herrn und Retter in mein Leben aufgenommen. Und du? Wer den... Für den, der an Jesus glaubt, ergeben sich aus der schwersten Prüfung des Abraham drei Dinge, die er lernen kann. Erstens, Vers 1 aus Vers 1 und 2, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Erwarte als geistlicher Christ Prüfungen deines Glaubens. Jakobus sagt sogar, vielleicht ist ja der Jakobusbrief einer der ersten im Neuen Bund: Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Das sind Prüfungen Gottes, die seine Liebe zu dir zum Ausdruck bringen. Ob du diesen Weg mit ihm auch selber treu gehen möchtest und die dir Bewährung im Glauben geben. Im gleichen Kapitel, Vers 14, Jakobus 1, Vers 14, sagt er, dass es auch Versuchungen gibt. Versuchungen gibt es für die fleischlichen Christen. Für die Nichtgläubigen braucht der Teufel niemand versuchen, die hat er schon. Aber für die fleischlichen Christen heißt es dort: Jeder wird von seinen eigenen Begierden versucht werden. Versucht werden vom Teufel, der ihn von dem Ziel Gottes, ihm zur Ehre zu leben und im Glauben vorwärts zu gehen und zu gehorchen, abhalten will. Ganz anders bei Abraham, das ist das Zweite, was wir lernen können von ihm: Halte dich an Verheißungen und nicht an Erklärungen. In In Vers 3 sehen wir ein ganz kurzes Wort. Dort heißt es, da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Er wollte keine Erklärung von Gott haben. Wieso, weshalb, warum? Da stand er früh morgens auf und sattelte den Esel. Und Abraham hatte die ganzen Verheißungen vor sich und glaubte, dass Gott eine Lösung für das Problem hat, das er sich in seinem Kopf jetzt macht. Er glaubte, das sehen wir aus dem Hebräerbrief, dass Gott fähig ist, Tote aufzuerwecken. So wie er das bei dem Herrn Jesus bewiesen hat, als er ihn ans Kreuz schickte in den Tod, wegen meiner und deiner Sünde. Dass er ihn auferweckt hat. Drittens, verlass dich auf die Fürsorge Gottes, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und handle im Glauben wie Abraham, auch bei der schwersten Prüfung. Und diese Prüfung war lang. War nicht ein Augenblick. Wenn uns dann auch im Vers 9 berichtet wird, und als sie an den Ort kamen, den Gott von ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Ein Vers, den wir in 5 Sekunden lesen. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer. Um seinen Sohn zu schlachten. So wie Gott seinen Sohn geschlachtet hat. Und wenn ihr das mal nachlest im Johannes 19 und in den anderen Evangelien, was da abging, in 3 Stunden. Das ist nicht auszuhalten, was die Bibel hier uns in 2 Versen berichtet. Da ist eine Spannung drin. Und dann kommen 3 Dinge, die Gott tut. Und das erste in Vers 11, da kommt wieder das Wort da. Zwei Buchstaben. Als er das Messer erhebt, da rief der Herr, Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar, anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. Das Wort, das hier steht, heißt Yahweh Jireh. Das ist uns schon einmal begegnet bei dem, als Hagar von der Sarah geflohen ist mit ihrem Sohn. Der Herr wird dafür sorgen. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich so emotional bin. Aber auch das ist gut vor Gott, wenn wir mal emotional werden. Also Gott ruft vom Himmel, der Herr ruft vom Himmel, einmal und zweimal. Nämlich in den Versen 14 steht, dass Abraham diesen Ort nennt, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Auf dem Berg Golgatha hat er gesorgt. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Namen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Gott hat geschworen am Kreuz von Golgatha auf diesem Berg, dass die, die an seinen Namen glauben, nicht verloren gehen. Und deshalb sitzen wir auch heute hier. Und Abraham hat diese zweite Segnung erfahren in dieser schweren Prüfung, in dieser allerschwersten Prüfung. Das war die letzte Bestätigung und Zusicherung des Bundes Gottes mit ihm. Das hat er geschworen. Und er hat ihm einen Lohn versprochen. Das hat er schon im Kapitel 15, Vers 1 gesagt zu ihm: Ich bin dein Schild und dein großer, sehr großer Lohn. Und drittens hat er ihm hier noch ein großes Zeugnis gegeben, dem Abraham. Nämlich in Vers 19 heißt es: Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnt in Beersheba. Und schauen wir uns noch den Vers 5 an, den wir übergangen hatten bisher. Dort spricht Abraham zu seinen Knechten. Bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Hier wird zum ersten Mal in der Bibel das Wort Anbetung benutzt. In Kapitel 12 sehen wir, als Abraham umkehrte und von Ägypten wieder nach Kanaan zurückkehrte, da baute er einen Altar, aber dort wird gesagt, und er rief den Namen des Herrn an. Und hier sagt er, er will den Herrn anbeten. Deshalb hat ihn der Herr dorthin geschickt. Und in der Bereitschaft, seinen Sohn zu geben und das, was wir gelesen haben, das war die Anbetung Abrahams. Und er hat geglaubt, wenn er sagt, wir wollen wieder zu euch zurückkommen, dass Gott eine Lösung schafft. Das ist Anbetung, das ist Glaube. Und wisst ihr, was passiert ist? Dieser Glaube hat er mit seinen Knechten geteilt. Das war sein Zeugnis den Knechten gegenüber. Und sie gingen miteinander. Das war Verbundenheit im Glaube. Ich bin schon fast am Ende. Das ist eine sehr große Ermutigung für uns heute. In dieser Prüfung, in der wir auch stehen, in dieser Corona-Krise. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, im Glauben, dass ihr diese Krise benutzt, um Bewährung zu erlangen in eurem Glauben. Dass ihr nicht in der Isolation feststeckt. Dass ihr euch nicht ins Schneckenhaus zurückzieht. Sondern dass ihr erkennt, was ihr glaubt und diesen Glauben mit anderen teilen, andere zu überzeugen versucht. Und das ist nicht verboten. Es gibt immer noch Möglichkeiten, wenn auch eingeschränkt. Zu überzeugen von Jesus Christus und nicht von irgendwelchen Theorien, die Menschen aufstellen und die dir was Böses weismachen wollen. Die dich lähmen. Und es wird noch Prüfungszeit kommen. Diese Zeit ist nicht zu Ende. Der Rattenschwanz kommt noch. Denn Gott ist auf dem Plan. Und Gott wird es gebrauchen, dass sein Plan und sein Ziel erfüllt wird. Und wir dürfen glauben. Glaube ihm und liebe ihm, wer das, was wir aus diesem Kapitel lernen können. Jesus sprach zu seinen Jüngern etwas, was heute ungefähr so lauten könnte. Dann bin ich zu Ende. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt Gott und glaubt mir. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich bin hingegangen, um euch eine Stätte zu bereiten, und ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. das ist eine Verheißung. Wenn du in eine Anfechtung kommst, nimm Bezug auf diesen Vers, auf diese drei Verse. Johannes 14, 1 bis 3. Ich möchte nun beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke, dass wir es so auch haben dürfen, schwarz auf weiß, und dir vertrauen dürfen und glauben dürfen, dass was du gesagt hast, dass das auch nicht nur stimmt, sondern dass du uns das sagst, ja, weil wir deiner Liebe antworten können und dir vertrauen und treu sind und dir nachfolgen. Herr Jesus, hilf uns dabei. Amen.